Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. In den USA eskaliert die staatliche Gewalt. Wieder ist ein Demonstrant bei Protesten gegen die Einwanderungsbehörde ICE von Beamten erschossen worden. Wie gehen die Künstlerinnen und Künstler in den USA mit der aktuellen Situation in ihrem Land unter Präsident Trump um? Der Musiker und Multimedia-Künstler Samora Pinderhughes zum Beispiel. Wir besuchen seine neuesten Arbeiten im New Yorker Museum of Modern Art. Außerdem fragen wir, wie es weitergeht für die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, die sich nicht nur personell neu aufstellt. Wir gratulieren der Wiener Albertina zum 250. Geburtstag und wir gehen ins Musiktheater. In Berlin wurde heute Abend das Werk eines 18-Jährigen aufgeführt, die lang vergessene Oper Violanta von Erich Wolfgang Korngold. Wie es war, erfahren Sie heute hier bei uns in Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mit der neuen Bundesregierung haben sich vergangenes Jahr auch die Verhältnisse in den Kulturinstitutionen des Bundes verändert. Das betrifft auch eine Institution, die in den letzten Jahrzehnten immer wieder für Kontroversen und viel internationalen Streit gesorgt hat, die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, 2008 von der Bundesregierung ins Leben gerufen, um ein Zeichen für die Erinnerung an die Vertreibungen und Zwangsmigrationen in Europa zu setzen. In letzter Zeit war es eher ruhig, aber offenbar werden hinter den Kulissen gerade neue Weichen gestellt, die durchaus auch für neue Turbulenzen sorgen könnten. Mein Kollege Martin Sander, unser Experte für deutsch-polnische Beziehungen, hat exklusiv für Deutschlandfunk Kultur recherchiert und kann uns jetzt Einblicke geben. Schönen guten Abend, Herr Sander.
Ja, schönen guten Abend, Herr Mumot.
Herr Sander, fangen wir mal mit den Zuständigkeiten an. Das Dokumentationszentrum der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung am Anhalter Bahnhof mitten in Berlin war bis zu diesem Jahr dem Staatsministerium für Kultur untergeordnet. Nun aber hat das Innenministerium von Alexander Dobrindt die Verantwortung übernommen, aber das Dokumentationszentrum gehört formal immer noch zum Deutschen Historischen Museum und das wiederum untersteht dem Kulturstaatsminister. Das ist ja erstmal völlig verwirrend. Warum ist das so? Was steckt hinter dieser komplizierten Zuständigkeit?
Ja, ein bisschen Wirrwarr aus politischen Gründen. Also die Entscheidung getroffen hat die Bundesregierung, hat das Bundeskanzleramt. Und das hat sich auch schon im Wahlprogramm der CDU abgezeichnet. Man wollte die Rechtsaufsicht für diese Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung weghaben von dem Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und wieder bei der klassischen Institution für Vertriebene, nämlich dem Bundesinnenministerium, ansiedeln. Und das hat man auch gemacht. Und da hat man auch den CSU-Innenminister mit engen Kontakten zu den vertriebenen Verbänden Alexander Dobrindt mitgenommen oder beziehungsweise er hat das betrieben und er hat dann gesagt, dass die Vertriebenen eben eine sehr, sehr wichtige Säule des gesellschaftlichen Zusammenhalts sind. Also seit 1. November des vergangenen Jahres ist das so. Und ein Wirrwarr entsteht jetzt dadurch, dass trotzdem die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung ja noch unter der Aufsicht des Deutschen Historischen Museums steht. Und das Deutsche Historische Museum wiederum gehört zum Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Und wenn man das jetzt lösen will, da bräuchte man einen Bundestagsbeschluss. Und wenn man den hätte, wenn diese Loslösung erfolgte, dann wäre es eben ganz bei dem Innenministerium. Und dann könnte man eben die Stiftung im Sinne auch des Bundesinnenministers und der vertriebenen Verbände verändern.
Soll das denn passieren? Wird das vorangetrieben?
Ja, das wird vorangetrieben. Es gibt Verhalten, aber auch zum Teil öffentlich, auch manchmal in der Presse zu lesen, Kritik an dem derzeitigen Ausstellungskonzept unter der Leitung von Gundula Bavendam. Die Kritik kommt vor allen Dingen aus den vertriebenen Verbänden, den BTV. Das heißt grundsätzlich, es gäbe zu wenig Empathie für die deutschen Opfer. Die müssten wieder in den Mittelpunkt gerückt werden und seien zu viele internationale, also nicht deutsche Zusammenhänge von Flucht und Vertreibung, die eigentlich das Leid der deutschen Opfer, so habe ich es verstanden, verstellen würden. Das ist also die Position der vertriebenen Verbände, auch von Teilen der CDU. Da gibt es dann noch ein paar andere Positionen, die in der Presse auftauchen. Also man müsste die Rolle Russlands etwa als Verursacher von Vertreibung neu bewerten angesichts des Ukraine-Kriegs. Also da gibt es eine ganze Menge, was dahin führt, dass man etwas verändern will, auch an der Dauerausstellung. Ja, und da fragt man sich natürlich, der Vertriebenenverband, der hat ja 6 Repräsentanten im Stiftungsrat der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Auch noch Parteipolitiker auf dieser Seite und auch noch Vertreter der Bundesregierung. Aber vor allen Dingen bei den Vertriebenen, da fragt man sich ja, welche Interessen vertreten die heute im Jahre 2026? Man weiß gar nicht, wie viele Mitglieder die haben. Ist das nicht ein reiner politischer Lobbyverein? Und die Frage habe ich dann an den Leiter des wissenschaftlichen Beraterkreises der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, nämlich Stefan Lehnstedt, gerichtet.
Ich glaube, dass der BDV sehr stark eine politische Lobbyorganisation ist, der natürlich auch Opfer repräsentiert. Ich gehe davon aus, dass dieser Verband nicht besonders groß ist. Der BDV behauptet natürlich immer, er spräche für jeden, der irgendwie mal vertrieben worden ist. Aber das ist ja Quatsch. Also der Deutsche Schachverband spricht auch nicht für jeden, der ein Schachbrett daheim hat, sondern halt nur für den, die tatsächlich Mitglieder in deutschen Schachvereinen sind.
Das Grundproblem ist, man weiß eigentlich gar nicht so viel über die Wirkungskraft und über die Anzahl der Mitglieder dieses Verbands, der so viel Einfluss hat.
Sie haben ja schon die Leiterin des Dokumentationszentrums erwähnt, Gundula Bavendam. Deren Stelle ist neu ausgeschrieben worden. Die Bewerbungsfrist ist vor einer Woche abgelaufen. Der Vertrag wird offenbar nicht verlängert von Gundula Bavendam. Warum?
Also das ist noch nicht sicher. Er könnte auch verlängert werden. Das hängt von den Mehrheitsverhältnissen dann im Stiftungsrat ab und von der Arbeit einer Findungskommission. Aber auf jeden Fall ist es schon mal ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, dass man Frau Bavendam, wie das auch geplant war unter der Ampelkoalition, einfach noch ein paar Jahre arbeiten lassen wollte, weil man der Meinung war, sie hat sehr erfolgreich gearbeitet und sie könnte das bis zum Ruhestand fortführen. Und das bedürfte da also gar keiner Änderung und auch keiner Neuausschreibung. Also das ist natürlich ein Affront. Und ja, also die Ausstellung hat ja international Anerkennung gefunden, so in dieser Form. Und dafür steht ja auch Frau Bavendam. Vielleicht kann man zu ihr und ihrem Team auch sagen, es gibt natürlich auch Kritik. Es hat auch Anstoß gegeben, auch im Ausland, jetzt nicht von der Seite der vertriebenen Verbände, sondern von ganz anderer Seite. Also man hat auch durchaus den Vorwurf formuliert, dass da immer noch die deutsche Opferrolle, naja, so ein bisschen herauslugt. Ich selber habe mir das gestern nochmal angeguckt. Ich kann mich noch erinnern, als das Ganze gebaut wurde, hat man ja gesagt, ja, man macht ein großes Panoramafenster, um auf die Topografie des Terrors zu schauen. Also der historische Ort in der Mitte Berlins, wo also SS, Gestapo, Hauptquartier, diese historischen Orte sind. Und dann wird man sozusagen nicht übermütig angesichts der deutschen Opferrolle. Naja, ich war gestern da und dieses wunderschöne große Panoramafenster ist mit einer Gardine zugezogen. Man kann das gar nicht sehen. Das sind auch so kleine Tricks, muss ich sagen, die ich nicht sonderlich seriös finde und andere auch nicht. Aber die Angriffe oder die Kritik an Frau Bavendam kommt eben im Moment aus einer ganz anderen Richtung.
Ja, also dann gehen wir mal davon aus, dass sie vielleicht die Leitung wirklich verliert und ein Wunschkandidat vom Bund der Vertriebenen und Politikern der CDU/CSU, die dem Bund nahestehen, Sie haben es ja gerade erwähnt, würde sich dann durchsetzen. Was würde das bedeuten, auch im Blick auf die internationalen Auswirkungen? Gerade wenn man nach Polen schaut, da war ja die Idee des Zentrums in der Mitte Berlins sowieso von Anfang an auch umstritten.
Ja. Also in Polen bedeutet das, dass man sich an Zeiten von vor 20 Jahren zurückerinnert. Das müssen wir jetzt auch mal kurz tun. Also da haben ja die Auftritte der damaligen BDV-Vorsitzenden, also Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen und der heutigen AfD-Politikerin, Frau Erika Steinbach, große Empörung ausgelöst. Ihr Stil, ihre Auftritte, ihre Forderungen, revanchistisches aus polnischer Sicht Gehabe. Dazu auch die Tatsache, dass sie gar keine Vertriebene war, wie sie das teilweise dargestellt hat, sondern eben die Tochter eines Besatzungssoldaten. Das hat auch in Polen sehr viel Empörung ausgelöst. Übrigens, damals hat die PiS, die nationalkonservative Partei, unglaublich viele Stimmen sammeln können aus der Empörung gegen diese Art von deutscher Politik. Man fühlte sich wirklich in seinen Nachkriegsgrenzen teilweise wieder bedroht. Also wie das jetzt aktuell aussieht, dazu habe ich Robert Traber gefragt. Er ist ein renommierter Historiker und Fachmann für die Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen und er sagt Folgendes.
Ich denke, das Thema würde wieder an Streitwert gewinnen. Der Umgang der Deutschen mit der Vergangenheit wird in Polen immer noch heiß diskutiert. Im Moment fehlt ein Anlass. Aber wenn er auftaucht, wird der Streit neu aufleben.
Also mit anderen Worten, wenn es eine Mehrheit gibt, einen Vorschlag der Findungskommission für einen anderen Kandidaten Ende Februar durchzusetzen und dann die Ausstellungskonzeption zu verändern, dann hat man einen neuen deutsch-polnischen Streit.
Und die Entscheidung muss der Stiftungsrat treffen. Wir haben es ja schon gehört. Wie gestalten sich denn da die Mehrheitsverhältnisse und warum hat sich eigentlich die AfD in der ganzen Angelegenheit bis jetzt noch nicht zu Wort gemeldet?
Ja, also erstens die Mehrheitsverhältnisse. Ich habe es mal so durchgerechnet. Im Stiftungsrat gibt es, glaube ich, zurzeit 20 Mitglieder. Und sagen wir mal so, wenn die Leute, die sowieso Veränderung wollen, CDU, Regierungsvertreter und BDV, also Bund der Vertriebenen, und noch ein, zwei Leute mit rüberziehen, dann hätten sie eine Mehrheit. Also es ist durchaus möglich und vielleicht auch nicht ganz unwahrscheinlich. Zur AfD, etwas merkwürdig. Die AfD hat es noch nicht geschafft, einen Vertreter zu entsenden. Man möchte meinen, das wäre ihr Thema. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Auch wenn es darum geht, jetzt zum Beispiel, was war die Rolle Russlands zum Beispiel als Ursache für Vertreibung oder der Sowjetunion seinerzeit Stalin nochmal herauszustellen, da die AfD ja auch so eine agenturale pro-russische Seite hat. Könnte das vielleicht nicht in Ihrem Interesse liegen? Vielleicht sind Sie mehr an Migration aus anderen Ländern als Abschreckung zurzeit interessiert. Das alles könnte mit hineinspielen. Vielleicht haben Sie aber auch so viele andere Schauplätze zurzeit, dass Sie noch gar nicht dazu gekommen sind. Und wir werden dann in Kürze auch eine sehr offensive AfD neben einer offensiven CSU, CDU und einem ohnehin offensiven Bund der Vertriebenen erleben.
Martin Sander mit neuen Einsichten über die aktuellen Entwicklungen bei der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Ganz herzlichen Dank, Herr Sander. Wir schauen wieder mit Entsetzen auf die Bilder aus den USA. Gestern ist im Umfeld einer Abschieberazzia in Minneapolis der Krankenpfleger Alex Pretty von Beamten des US-Grenzschutzes mit 10 Schüssen getötet worden. Offizielle Begründung: Der Mann hätte die Beamten mit einer Waffe bedroht. Videos vom Hergang lassen dies mehr als fraglich erscheinen. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama sagte heute, dies sollte ein Weckruf sein für jeden Amerikaner. Aber wie soll man sich nun tatsächlich verhalten angesichts der staatlichen Gewalt? Das fragen sich aktuell natürlich auch die US-amerikanischen Künstlerinnen und Künstler. Samora Pinderhughes zum Beispiel. Er ist Musiker, Komponist zwischen Jazz, Hip-Hop und Klassik. Das MoMA in New York stellt jetzt seine neueste Arbeit vor und eine ganze Reihe von Performances unter dem Titel Call and Response. Andreas Roberts war für uns im MoMA vor Ort.
Zwei Männer vor einem Reihenhaus. Der Ältere nimmt die Koffer des Jüngeren aus dem Kofferraum. Der Jüngere umarmt den anderen, erst umständlich wegen der Koffer, dann umso intensiver, als hätten beide sich lange nicht gesehen. Schnitt auf eine Leiche in einem offenen Sarg, eine Frau im hellen Kostüm mit gefalteten Händen. Jemand steckt eine Blume zwischen ihre Hände. Schnitt, Kinder auf dem Rasen hinter dem Haus. Man hört ein Fragespiel, die Mutter fragt, der Sohn antwortet. Morgen, scheitere, wo du scheitern musst. Geheimnisse? Vor der Regierung, aber nicht vor dir selbst. Ziele? Alt werden und erfüllt leben. Musik? In meinem Kopf. Kuratorin Martha Joseph hat Samora Pinderhughes während seiner Residenz am MoMA ein Jahr lang bei seinen unterschiedlichen Projekten begleitet. Ein Ergebnis ist sein Film Real Talk.
Samora's entire practice is based on the notion of dialogue or interview.
Samoras Arbeit basiert auf Interviews, genau gesagt auf Interviews, die er mit Personen über ihre persönlichen Erfahrungen mit struktureller Gewalt, Inhaftierung, Armut und Rassismus geführt hat.
Detention, poverty, racism.
Der Film wird in einem Videoraum auf zwei Leinwänden gezeigt. In der Mitte des Raumes ein Flügel auf einem Podest mit verstreuten Rosenblättern um ihn herum. Dazu aufgeblätterte Briefe und gerahmte Zeichnungen von Gefängnisinsassen. Alles erinnert an einen Altar.
Samora hired 3 actors for this film. So he himself is not in it, though it features his music.
Samora hat 3 Schauspieler für diesen Film engagiert. Er selbst kommt nicht darin vor, aber seine Musik ist zu hören. Der Film folgt einer fiktionalen Geschichte, basiert aber auf wahren Begebenheiten und Motiven aus Interviews.
Is inspired by truth, but staged in a form of fiction through these actors.
Der Film handelt von der Trauer zweier sich fremdgewordener Brüder und wie diese Trauer sich über Sprachlosigkeit, Wut, Traurigkeit und Verzweiflung äußert. Immer öfter unterbrechen Bilder von Kindheit die Handlung. Ein dritter Bruder, der jüngste der 3, sitzt im Gefängnis und kann sich nicht von der Mutter verabschieden. Die Trauer handelt auch von der Abwesenheit dieser Person. Immer mehr mischen sich assoziative Bilder in die Geschichte. Ein Mann am Ufer des Meeres mit Schwimmgesten, ein Mann, der einen Sarg über eine Wiese zerrt, bis er zusammenbricht, ein Tisch voller Apfelsinenschalen. Je länger der Film dauert, umso intensiver wird die Musik. Samora Pinderhughes ist in den USA vor allem durch seine Multimedia-Initiative The Healing Project bekannt geworden. Der heute 35-jährige Musiker befasst sich darin mit den Folgen von Masseninhaftierungen und fragt, wie eine Welt ohne Bestrafung aussehen könnte.
Ein großer Teil seiner Arbeit konzentriert sich auf die Schaffung von sogenannten Sonic Healing Rooms. Diese stehen ganz im Zeichen der Idee, dass eine Community zusammenkommt, singt, sich austauscht und zuhört. Zuhören als eine ethische und soziale Praxis.
Am Ende des Films besuchen die beiden Brüder ihren Bruder im Gefängnis. In schnellem Staccato sieht man Luftaufnahmen von Gefängnissen. Call und Response ist keine Ausstellung im herkömmlichen Sinne, sondern neben dem Videoraum vor allem eine Reihe von Performances, die daran erinnern sollen, dass die Heilung von individueller und struktureller Gewalt eine Anstrengung vieler sein muss. Für Kuratorin Martha Joseph die richtige Ausstellung zur richtigen Zeit.
Diese Arbeit ist unglaublich aktuell. Strukturelle Gewalt ist tief in der Geschichte der Vereinigten Staaten verwurzelt. Samora erinnert uns immer wieder daran, dass wir innerhalb unserer Communities diese Welt zu einem Ort machen können, der unsere Werte widerspiegelt, wenn wir uns gegenseitig helfen.
Es wäre toll gewesen, wenn die Ausstellung die Erfahrung eines dieser Sonic Healing Spaces beinhalten würde, doch das geht natürlich nicht, denn diese Räume leben davon, dass die Beteiligten sich sicher und aufgehoben fühlen. Heilung ist vor allem ein emotionaler Prozess, den der Künstler dann in Musik umsetzt. Seine Platte Grief war für die Musikkritiker der New York Times das beste Jazzalbum von 2022. Man darf auf die kommenden Performances gespannt sein.
Andreas Roberts über Call and Response von Samora Pinder-Hughes im New Yorker MoMA. Die Performances und die Ausstellung sind noch bis zum 12. Februar zu erleben.
Fazit.
Es gibt musikalische Genies, die sehr früh mit dem Komponieren beginnen. Klar, Mozart, Mendelssohn, das sind wohl die bekanntesten Wunderkinder. Aber auch Erich Wolfgang Korngold gehörte dazu. Korngold musste vor den Nazis aus Österreich fliehen und hat sich dann in Hollywood über Wasser gehalten und in den 30er Jahren die Filmmusik auf völlig neue Höhen gebracht. Vorher ist seine berühmteste Oper entstanden, Die Tote Stadt. Aber schon mit 18 Jahren gab es den Durchbruch mit einem Einakter, der 1916 an der Wiener Volksoper uraufgeführt wurde. Violanta heißt das Stück, das kaum noch gespielt wird. Heute Abend an der Deutschen Oper hat man es aber mal wieder probiert. Unser Opernkritiker Georg Kasch war dabei. Schönen guten Abend, Georg.
Guten Abend.
Erstmal, wer ist diese Violanta und worum geht es eigentlich in dieser ziemlich kurzen Oper? Sie sind ja gerade mal knapp anderthalb Stunden, glaube ich.
Es geht um eine Frau Violanta, die ihren Mann Simone davon überzeugt, den Mann zu töten, wegen dem ihre Schwester offensichtlich Selbstmord begangen hat, Alfonso. Aber in dem Moment, wo sie ihn in ihr Haus lockt, damit Simone ihn töten kann, schlägt ihr Hass in Liebe um. Und als Simone dann mit dem Dolch angestürmt kommt, wirft sie sich dazwischen und stirbt. Und das klingt jetzt erstmal wie so ein Opernklischee des 19. Jahrhunderts, also Sopran liebt Tenor und wird vom Bariton gestört und am Ende ist die Frau tot. Aber es ist schon noch ein bisschen komplexer, denn das Libretto, das stammt von Hans Müller-Einingen, den kennt man heute vor allem für sein Textbuch zur Operette im Weißen Rössel. Aber von dem stammen auch die Dialoge von Korngolds Das Wunder der Heliane. Und so schwülstig und so freudianisch aufgeladen geht es also auch hier zu. Alfonso ist so eine Art Wiedergänger des griechischen Feier- und Weingottes Dionysos und Violanta, die anfangs ganz freudlos gezeichnet wird, die trägt offenbar die Begierde und die Liebe für den Verführer schon immer in sich und das Ganze spielt in Venedig zur Zeit des Karnevals in der Renaissance. Also muss man sich das wirklich als so ein ganz schwülstiges, aufgeladenes Ding vorstellen.
Okay, schwülstig und aufgeladen. Inszeniert hat den Abend David Herrmann. Wie erzählt er denn diese schwülstige Geschichte? Bricht er das irgendwie auf?
Ja, er nimmt das Ganze extrem nüchtern und psychologisch. Also die Psychologie, die steckt da natürlich schon drin, das kann man so lesen. Er setzt Violanta sozusagen auf die Couch. Der Abend beginnt, da erleben wir Violanta als emotional erstarrte Person. Da kann ihr Mann Simone sie noch so sehr mit einem lauten Stück von John Dowland locken, das davor montiert ist. Es gibt dann auch noch ein anderes Stück, den ersten Satz aus Alban Bergs drei Orchesterstücken, Opus 6. Wahrscheinlich auch, um diesen Abend so ein bisschen zu längen und um die Psychologisierung so ein bisschen zu verfeinern. Und das ist so der Moment, an dem Violanta noch alles Leben von sich wegschiebt. Und Bühnenbildner Josch Ramm hat dafür so eine kreisrunde Bühnenfläche gebaut. Oben drüber schwebt nochmal so ein Kranz. Und der ganze erste Teil, die Handlung spielt also ja in Venedig, findet in dieser Situation statt. Und erst als die Musik Korngolds losgeht, erwacht auch Violanta wie so eine Mondprinzessin zum Leben. Die lässt sich da so von so merkwürdigen Harlekinen entführen zum Karneval und später weiter sieht man, dass unter dieser zentralen Kreisfläche eine Spirale ist. Und die schiebt sich so allmählich raus. Da wartet dann Alfonso auf sie und der sieht hier aus wie so ein Staubsaugervertreter, entpuppt sich aber als ihr Psychotherapeut. Und während sie weiter von Raum zu Raum geht, also es geht immer weiter runter, beziehungsweise die Spirale schraubt sich weiter rauf, erlebt sie eine weitere Person ihrer selbst. Also zuerst begegnet sie sich selbst als Wasserleiche, das ist auch so ein Wiedergänger ihrer toten Schwester, dann als alte Frau, dann als Heilige. Und das ist schon in sich irgendwie konsequent, aber mit der farbenreichen Musik Korngolds, mit diesem Flirren, mit diesem Überbordenden, hat das jetzt nicht so viel zu tun. Und zwischen Violanta und Alfonso, da knistert es auch nicht so richtig, trotz der tollen Kostüme von Sibylle Wallum, die ganz viele Assoziationen aufmacht.
Okay, dann kommen wir doch mal zu der Musik. Wenn diese ganze komplizierte Geschichte emotional vielleicht nicht so funktioniert, dann aber doch hoffentlich die Musik. Ich habe es gesagt, 18 war Korngold, als die Violanta uraufgeführt wurde. Ist das denn tatsächlich auch heute noch eine Komposition, die das rechtfertigt, dass man damals von einem Wunderkind gesprochen hat?
Unbedingt. Also musikalisch und auch motivisch muss man sich das vorstellen, wie die Architektur oder die Möbel um die Zeit. Also mehr ist mehr. Da schichtet sich das eine auf das andere. Da gibt es tristanhafte Chromatismen. Das Orchester klingt manchmal wie Richard Strauss, aber auch mal nach Gustav Mahler. Da grüßen auch Johann Strauss und Franz Lehár aus der Operettenabteilung. Und vielleicht hören wir mal in den Höhepunkt der Oper rein. Das ist das Liebesduett zwischen Violanta und Alfonso. Das waren Laura Wild als Violanta und Michail Tschulpajews als Alfonso. Und man hört hier diesen Puccini-artigen Schmelz, dieses impressionistische Flirren. Und vieles, was wir aus seinen späteren Opern kennen, die Tote Stadt und das Wunder der Heliane, das ist hier schon angelegt. Das ist schon ein kleines Meisterwerk. Allerdings, und das kommt jetzt hier nicht ganz so raus, fehlen Laura Wild und Michail Tschulpajews als Alfonso die ganz große Glut, der Überschmelz, den diese Partien brauchen, während sich Ólafur Sigurðsson als der ausgebotete Ehemann Simone ziemlich wacker schlägt.
Bei der Deutschen Oper wird das Leitungspersonal gewechselt. Donald Runicles verlässt im Sommer nach 17 Jahren die Stelle als Generalmusikdirektor. Heute Abend stand er nun für seine letzte Premiere als Dirigent im Orchestergraben. Wie hat er das denn mit dem Orchester heute Abend rübergebracht? War das so sinnlich und emotional die ganze Zeit, wie wir es gerade eben gehört haben?
Runicles ist ja ein sehr zuverlässiger, ein ordentlicher Dirigent, dem zumindest in den letzten Jahren oft so der letzte Schliff gefehlt hat. Und so war das auch heute Abend. Also es ist alles da, aber der letzte Glanz, den großen Taumel, die scharfen Kontraste, die habe ich so ein bisschen vermisst. Man muss ihm ja zugestehen, der ist neugierig und er lässt vor allem auch größere Kolleginnen neben sich bestehen. Der hat Marc Albrecht, John Fiore und Enrico Mazzola wirklich die großen Erfolge gegönnt. Die haben hier wirklich für die größeren Abende gesorgt. Und das so zu ermöglichen, dazu gehört ja auch Größe.
Die Deutsche Oper hat in den vergangenen Jahren immer wieder mehr oder weniger vergessene Werke aus dieser Fin des Siècle-Zeit und aus dem frühen 20. Jahrhundert ausgegraben und neu inszeniert. Mit Violanta endet diese Reihe, auch weil Intendant Dietmar Schwarz das Haus verlässt. Aviel Kahn übernimmt seinen Job dann im Sommer. Hat sich der Blick auf diese unbekannteren Werke gelohnt und ist Violanta jetzt der würdige Abschluss dieser Reihe?
Ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet, so ganz hat es mich nicht überzeugt, weil diese ganzen eher selten gespielten Opern, die gehören ganz sicher zu den Höhepunkten der Intendanz von Dietmar Schwarz. Und anders als der auch wichtige Versuch, Giacomo Meyerbeer zu rehabilitieren am Anfang seiner Intendanz, waren diese Werke auch oft künstlerische Volltreffer. Also dazu gehören Franz Schriegers Der Schatzgräber, Umberto Giordanos Fedora, Riccardo Zadonais, Francesca da Rimini, Alexander von Zemlinskis Der Zwerg. Und so richtig kann Violanta da weder musikalisch noch szenisch anknüpfen, aber um das Werk überhaupt mal kennenzulernen, kann man das schon alles mitnehmen.
Georg Kasch, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Die nächste Aufführung der Violanta gibt es dann nächste Woche Donnerstag an der Deutschen Oper zu sehen und zu hören. Eine gute Nachricht. Kunst, Kultur und Literatur schaffen es manchmal tatsächlich bis in die entlegensten Winkel unserer Welt. Da steht zum Beispiel ein knallgrüner Container mitten im klirrenden Eis der Antarktis und er enthält die südlichste Bibliothek unseres Planeten. Ein Kunstprojekt ist das und es feiert in diesen Tagen sein 20-jähriges Bestehen. Der Kölner Künstler Lutz Fritsch ist damals auf diese Idee gekommen und hat sie erfolgreich umgesetzt mit dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dort auf dem Elkström-Schelfeis in der Neumayer-Station 3 bei minus 40 Grad überwintern, verfügen deshalb jetzt über reichlich Lektüre und auch über künstlerische Inspirationen. Darüber können wir jetzt sprechen mit Lutz Fritsch. Schönen guten Abend, Herr Fritsch.
Schönen guten Abend.
Herr Fritsch, auf die Idee muss man ja erstmal kommen, sich an diesen Ort in der Antarktis zu begeben. Da wird ja eigentlich in Sachen Geophysik, Meteorologie und Luftchemie geforscht. Wie sind Sie damals überhaupt darauf gekommen?
Ich hatte nicht die Idee von Anfang an und habe mich nicht direkt ans Polarinstitut gewendet, sondern es war so, dass ich 1993 eine Anfrage der Stadt Bremen bekommen habe für eine Skulptur für ihre Stadt. Und aufgrund dieser Anfrage entwickelte ich eine Idee, die Bremer Bürger wieder an die Weltmeere anzubinden, weil die großen Schiffe nicht mehr in den Inlandhafen, also in den innerstädtischen Hafen von Bremen kamen. Und so entwickelte ich die Skulptur Raum-Fahrt. Ein Teil steht in Bremen an der Weser und das andere Teil suchte ich ein Schiff, das die Weltmeere befährt. Mhm. Und da stieß ich auf Polarstern, das Forschungsschiff des Alfred-Wegener-Instituts. Und seit 1993 steht vorne auf dem Bug das Gegenstück, eine gelbe Senkrechte, immer in Verbindung mit der in Bremen.
Sie sind dann zu der Forschungsstation gereist. Man muss dazu sagen, da kommt man ja auch nicht mal einfach so hin. Sie haben diesen Ort dann aber kennengelernt. Welche Vision für die arktische Bibliothek hat sich dabei für Sie entwickelt? War eigentlich von Anfang an klar, ich möchte da was mit einer Bibliothek machen?
Nee, erstmal war es so, dass ich auf das Schiff kommen musste. Das war ein bisschen umständlich, denn als Künstler ist man da eigentlich nicht auf der Liste der Mitfahrenden. Und als ich dann dort war, 1994, 95, 3 Monate auf Polarstern und die Neumayer Station 2, damals unter dem Eis gelegen, erlebte, da entwickelte sich für mich so eine Idee, Mensch, wenn ich hier 12 Monate überwintern muss und bin unten unter dem Eis, dann brauche ich einen Ort auf dem Eis mit einem Fenster, mit einem Blick in die Weite. Das war der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke entwickelte sich eigentlich aufgrund der Gespräche mit den Polarforschern, die nämlich sagten damals, heute sieht das schon alles anders aus, nur Ingenieure und Naturwissenschaftler bringen den Fortschritt. Und da habe ich gesagt, Moment mal, eine Gesellschaft ohne Kunst und Kultur, das gibt's überhaupt nicht. Und aufgrund dieser vielen Gespräche entwickelte sich bei mir immer mehr die Idee, aus dem Ort auf dem Eis eine Bibliothek zu machen. Eine Bibliothek eben als Gegenpol zur Neumayer-Station, zur naturwissenschaftlichen ausgerichteten Station, einen Ort der Kultur zu schaffen.
Und der sich dann auch abhebt. Das ist ja auch eine bewusste Entscheidung gewesen, diesen Bibliothekscontainer knallgrün dahin zu stellen, damit er besonders stark den Kontrast zu dem umgebenden Eis versinnbildlicht.
Ja, ich habe lange überlegt, welche Farbe eben dieser Sehnsuchtsort Bibliothek haben müsste. Aufgrund meiner Gespräche mit den Überwinterern stellte ich fest, dass die Sehnsuchtsfarbe eigentlich grün ist, nämlich man vermisst das Grün, die Bäume, die Sträucher und so weiter. Oder es gibt keine bessere Farbe als das Grün für die Bibliothek im Eis, eben als dem Sehnsuchtsort.
Und Sie haben gesagt, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben das am Anfang gar nicht so positiv betrachtet. Wie haben Sie die denn dann trotzdem von diesem Projekt überzeugt?
Das Alfred-Wegener-Institut war eigentlich direkt überzeugt davon, eben einen wunderbaren, schönen Ort mit Kirschholzregalen und Ledersofa als externen Ort auf dem Eis, als separaten Ort zu installieren. Und die Überwinterer sind eigentlich auch diejenigen, die glücklich sind über die Bibliothek und sie eben auch wirklich reichlich nutzen. Denn die Bibliothek hat ja mittlerweile über 700 Bücher. Und die sind gestiftet von Künstlern und Wissenschaftlern aller Bereiche, nicht nur Naturwissenschaftler, nicht nur bildende Künstler, sondern eben Musiker und Schauspieler, Geisteswissenschaftler und dergleichen. Und sie schreiben ihren Namen rein und ein Statement, warum sie dieses Buch den Überwinterern in einer extremen Lebens- und Arbeitssituation an die Hand geben, schreiben ihren Namen rein und ein Statement. warum sie das Buch gestiftet haben. Und das macht es alles eben so besonders, diese Bibliothek, dass es eben für die Überwinterer, für die Wissenschaftler und Techniker dort wirklich ein besonderer Ort ist und damit eben auch für das Alfred-Wegener-Institut.
Und haben Sie da Rückmeldungen bekommen? Gibt es besonders beliebte Bücher, die bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besonders gut angekommen sind?
Nein, also ich habe immer wieder Rückmeldungen. Zum Beispiel vor einiger Zeit haben drei Wissenschaftlerinnen sich gegenseitig in der Bibliothek abends Bücher vorgelesen. Also sowas höre ich. Welche Bücher das sind, das weiß ich nicht. Das bleibt irgendwie auch alles im Eis.
Und wenn Sie jetzt nach 20 Jahren auf das Projekt schauen, also vor 20 Jahren wurde die Bibliothek tatsächlich wirklich eröffnet. Was hat das für Sie bewirkt?
Ja, ich hatte damals eine Idee, eine Vision. Und wenn man dann merkt, nach so vielen Jahren, dass die Bibliothek sich so verankert hat im Eis mit dem Alfred-Wegener-Institut, mit der Neumeier-Station und dass es eben zum Sehnsuchtsort geworden ist, was ich mir damals gewünscht habe, das macht mich heute wirklich glücklich.
Nun geht der künstlerische Austausch aber auch weiter. Gerade befindet sich der Theaterregisseur Jan-Christoph Gockel in der Antarktis in der Neumeier-Station, bereitet da ein Theaterprojekt vor. Sie stehen ja mit ihm in enger Verbindung. Hat er sich bei Ihnen Ratschläge geholt, worauf man da besonders achten muss, wenn man sich in dieses Gebiet begibt und an diesen Ort?
Ja, wir haben uns getroffen und telefoniert und ich konnte natürlich aufgrund meiner Erfahrung ihm, den Schauspielern, den beiden und dem Kameramann, der mit dabei ist, eben doch viele technische Tipps geben, welche Schuhe und dass man besser zwei Paar Handschuhe mitnimmt und vieles andere mehr.
Das heißt, da ist ja wirklich eine Tür von Ihnen geöffnet worden. Wissenschaft und Kunst begegnen sich in der Antarktis jetzt auf Augenhöhe. Das ist wirklich ein Erfolgsmodell, oder?
Ja, ich finde es unheimlich wichtig, dass Kunst und Wissenschaften in allen möglichen Bereichen viel mehr zusammenarbeiten müssen. Die Künstler sehen anders, erleben anders, die Wissenschaftler messen und untersuchen anders als die Künste. Und von daher ist so ein Zusammenspiel zwischen den Künstlern und Wissenschaftlern natürlich, aber eben auch dieses interdisziplinäre Kunst und Wissenschaft, finde ich unheimlich wichtig für unsere Zukunft, für unsere Gesellschaft.
Und haben Sie denn auch was von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gelernt?
Ja, ich habe gelernt, dass meine Untersuchungsreihen, was ich Reihen von Zeichnungen nenne, Fotografien oder Filmen, dass das eben auch sehr wissenschaftlich ist, indem es emotional logisch ist, während es bei den Naturwissenschaftlern rein logisch ist. Und da habe ich doch viele Parallelen erlebt und beobachtet und das habe ich eigentlich von den vielen Gesprächen mitgenommen.
Lutz Fritsch, seine antarktische Bibliothek feiert ihren 20. Geburtstag. Herr Fritsch, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und wir sind gespannt auf das Antarktis-Projekt von Regisseur Jan-Christoph Gockel, das dann später in diesem Jahr bei den Ruhrfestspielen und im Deutschen Theater Berlin zu sehen sein wird. Es gibt ein großes Jubiläum zu feiern, 250 Jahre Albertina in Wien. Begonnen als private Sammlung, umfasst sie heute über 1 Million Objekte von Egon Schiele über Albrecht Dürer, von Monet bis Picasso. Aber was gibt's eigentlich noch Neues zu entdecken und zu erzählen, wenn ein Museum von Weltrang schon so lange etabliert ist? Fürs Jubiläumsjahr sind 3 Sonderausstellungen geplant und das Motto lautet: Wir lassen den Hasen aus dem Stall. Gezeigt wird ab dem Sommer nämlich auch das bedeutendste Kunstwerk aus den Tresoren der Albertina, das man nur sehr selten zu Gesicht bekommt. Unser Korrespondent in Wien, Oliver Schosch, durfte es schon mal vorab sehen.
Nachdem wir durch verschiedene Gänge gelaufen sind und durch mehrere Türen geschleust wurden, sind wir angekommen im Tresorraum der Albertina.
So, bitte sehr.
Hier gibt es ganz besondere Sicherheitsvorkehrungen, über die wir nicht sprechen sollen. Hier lagern die wertvollsten Kunstwerke der Albertina und der ganz besondere Schatz.
Jetzt ziehe ich die nochmal an und wir können... So.
Ralf Gleis zieht sich weiße Stoffhandschuhe an. Der deutsche Kunsthistoriker ist seit letztem Jahr Generaldirektor der Wiener Albertina. Davor war er 7 Jahre lang Direktor der Alten Nationalgalerie in Berlin. Jetzt zeigt er uns eines der größten Kunstwerke der Wiener Albertina, das auch das Motto des Jubiläumsjahres prägen soll.
Jetzt lassen wir den Hasen einmal aus dem Stall.
250 Jahre Albertina, wir lassen den Hasen aus dem Stall. Gemeint ist eines der Meisterwerke der Renaissance, der Feldhase von Albrecht Dürer aus dem Jahr 1502. Die Albertina hat den größten Bestand des Malers aus Nürnberg und der Feldhase ist Dürers bedeutendste Naturstudie.
Hier ist das gute Werk.
Ein Mitarbeiter bringt eine große Pappschachtel aus einem der Tresorschränke.
Ja, das ist schon immer ein sehr erhabener Moment, auch für mich. Also das macht man tatsächlich nicht jeden Tag.
Ralf Gleis hebt einen braunen Holzrahmen aus der Schachtel. Darin ist die Zeichnung. Für uns auch ein besonderer Moment, denn Dürers Hase wird sehr selten ausgestellt.
Wir haben hier ein Werk, was kurz nach der Gründung 1776 schon ins Haus kam. 1796, um es genau zu sagen. Es wurde nicht mal 10-mal gezeigt. Wenn Sie den Hasen einmal näher betrachtet haben, dann sehen Sie, wie aufwendig das gemalt ist und mit welcher Subtilität. Das sind aber Aquarellfarben auf Papier und die verblassen sehr schnell.
Die Zeichnung muss deshalb in Dunkelheit gelagert werden, in einem säurefreien Karton. Wenn man sich Dürers Feldhasen genau ansieht, versteht man ziemlich schnell, warum er als ein Meisterwerk der Renaissance gilt. Der Hase wirkt einfach echt, als ob er jederzeit aus dem Bild davonspringen könnte.
Man sieht, wie das Fell hier sich so wunderbar flauschig optisch schon darbietet. Albrecht Dürer hat wirklich fast jedes einzelne Fellhaar mit einem spitzen Pinsel gezeichnet und aquarelliert. Albrecht Dürer kann die Natur erfassen. Er kann sofort die Summe dessen, was wir unter dem Begriff Hasen verstehen, in ein Werk gießen. Und damit ist es zu Recht wahrscheinlich eines der berühmtesten Kunstwerke überhaupt und sicherlich das berühmteste der Albertiner.
Zurück in den Ausstellungsräumen der Albertina. Hier läuft schon die erste von drei Jubiläumsausstellungen in diesem Jahr. Sie heißt Faszination Papier, von Rembrandt bis Kiefer. Und sie zeigt Kunstwerke auf Papier und Kunstwerke, die aus Papier bestehen. An der Decke hängt zum Beispiel eine riesige Skulptur aus zerrissenen, gestaffelten Papierbögen von der deutschen Bildhauerin Angela Gleitzar. Es sind alles Werke aus dem Bestand der Albertina und es geht um Papier, weil Papier in diesem Bestand das wichtigste Material ist, erzählt Ralf Gleis.
Wir haben in der Albertina einen riesigen Fundus. Wir haben etwa 1,2 Millionen Objekte und sind damit eines der weltweit größten Kunstmuseen. Und davon ist 1 Million eigentlich auf Papier oder aus Papier. Und daher haben wir da natürlich einen besonderen Schwerpunkt.
Die erste Jubiläumsausstellung läuft bis zum 22. März. Und dann folgt von Juni bis Oktober die zweite Ausstellung unter dem Titel Sammeln für die Zukunft. Das Thema ist da die riesige Sammlung im Depot der Albertina. Und da wird dann auch Dürers Feldhase ausgestellt. Und die dritte Jubiläumsausstellung beschäftigt sich dann mit den Werken von Künstlerinnen in der Sammlung. Sie beginnt Ende Oktober und geht über den Jahreswechsel hinaus.
Oliver Schusch über das 250. Jubiläumsjahr der Albertina in Wien. Und wir schauen jetzt in die Feuilletons von morgen. Florian Werner hat sie für uns aufgeschlagen.
Ist das bloß ein Zaubertrick? Fragt Arno Wiedmann in der Frankfurter Rundschau und gibt damit die mutmaßliche Stimmung wieder, die vor exakt 100 Jahren in der Royal Institution of Great Britain geherrscht haben muss. Dort führte nämlich am 26. Januar 1926 der schottische Erfinder John Logie Baird seinen Fernseher vor. Wiedmann erläutert, wir nennen es heute das mechanische Fernsehen, im Gegensatz zum modernen elektronischen Fernsehen. Dafür wurden Bilder in Punkte zerlegt, die dann telegrafisch übertragen werden konnten. Bei seinen ersten Versuchen sendete Baird Bilder einer Bauchrednerpuppe. Den Mitgliedern der Royal Institution konnte er dann sogar einen leibhaftigen Menschen präsentieren. Der junge Mann, den er für die Vorführung engagiert hatte, erschrak vor der Apparatur und den blitzenden Lichtern so sehr, dass er sich weigerte, sich zur Verfügung zu stellen. Baird erhöhte daraufhin das Honorar und der junge Mann hielt sein Gesicht hin. Es war das erste Fernsehgesicht der Weltgeschichte. Ein Zeitsprung von 40 Jahren nach 1966. Damals hatte im Frankfurter Theater am Turm das Stück Publikumsbeschimpfung von Peter Handke Premiere. Der Autor lehnte die Bezeichnung Theaterstück ab. Er nannte es Sprechstück, denn, so Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, es sollte darin nichts so sein, wie es vom Theater erwartet wurde. Handkes Sprecher verneinten jegliche Handlung, dementierten die Existenz von Rollen, lehnten ab, irgendetwas im Stück verweise auf eine Wirklichkeit außerhalb des Stücks. Es werde hier nichts vorgetäuscht, die Bühne habe keine Hintertüren und wenn sie keine habe, verweise das auch nicht auf die Abwesenheit von Hintertüren. Das alles ist nun, 60 Jahre und unzählige postdramatische Schlaufen später, ein ziemlich abgetragener Hut. Weshalb sich die Regisseurin Claudia Bauer in ihrer Neuinszenierung des Stücks im Schauspiel Frankfurt dazu entschieden hat, den Text durch die Inszenierung zu unterlaufen. Es wird nicht mehr gespielt, fragt Kaube. Es wird wie verrückt gespielt. Die Schauspieler protestieren ständig gegen etwas, das sie gerade virtuos betreiben. Sie singen, sie tanzen, sie tun all dies in surreal albernen Kostümen und am Ende beschimpfen sie natürlich auch noch das Publikum. Kaube schließt, aus dem Theaterseminar ist der Witz geworden, den Zeitgenossen in Handkes Stück gleich wahrnahmen. In Frankfurt kann man ihn von einem hinreißenden Ensemble vorgetragen sehen. Das zeigt, wie auf der Bühne alles zum Spiel wird, selbst Sätze, die das dementieren. Humorlose könnten es Dialektik nennen. Eine Beschimpfung etwas anderer Art nimmt in der Welt Jens Ulrich Eckhardt vor. Er beschimpft nicht das Publikum, sondern die Textproduzenten. Genauer gesagt die Large Language Models, die mittlerweile für einen Großteil der online veröffentlichten Texte verantwortlich sind. Was tun angesichts der damit einhergehenden Sprachverödung und Verblödung? Eckhardt schreibt, die Antwort ist denkbar einfach wie ungewöhnlich. Gedichte lesen. Gedichte, so Eckhardt, seien für die kommende Revolte gegen die KI-Sprache das dringend benötigte Dynamit. Sei es doch eines der wichtigsten Anliegen der Lyrik, einen alogischen Diskurs zu erzeugen. Eine Weltwahrnehmung, die gängige Codes gerade nicht bestätigt, sondern unterläuft. Sprache, die sich der Logik entzieht, bringt Systeme ins Wanken, die streng auf Logik beruhen, schreibt Eckhardt. Und schließt, seinerseits lyrisch, gegen die Schwemmgebiete im Digitalen hilft somit nur die Ausweichbewegung in die Höhe. Das Gedicht als karstiger Fels, in dessen Spalten züngelnde Salamander hausen. Wer Weltfremdheit aushält, wird dort oben eine schöne Zeit haben.
Florian Werner mit seiner Kulturpresseschau. Aber es gibt noch eine Nachricht. Heute Abend, kurz vor der Sendung, haben wir erfahren, Gerd Knebel ist gestern bereits im Alter von 72 Jahren verstorben. Er bildete zusammen mit Henny Nachtsheim das hessische Komikerduo Badesalz, das insbesondere in den 90er Jahren große Erfolge feierte. Gerd Knebel war auch Buchautor und hat noch letztes Jahr mit Henny Nachtsheim einen Silvester-Badesalz-Song aufgenommen. Nun geht eine Ära der deutschen Mundart-Comedy zu Ende und wir hören deshalb zum Abschluss unserer Sendung nochmal rein in einen ihrer klassischen hessischen Sketche.
Guten Tag. Guten Tag. Ich bin auf der Suche nach einem Rhythmusgerät. Mhm. Wissen Sie, mein Mann, der hat Geburtstag und er spielt Akkordeon, hat bisher immer ohne Rhythmus gespielt, aber jetzt wollen wir es mal mitprobieren. Haben Sie da was da?
Da habe ich was ganz Schönes da, mein Fräulein.
Frau, bitte.
Und zwar, oh, Entschuldigung, und zwar das TS-98, ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
Ach, das soll ja gut sein.
Das ist gut. Gut, ist auch nicht drin. Ein wunderschönes Gerät. Ich schalte es mal ein. Es kostet 850
sieht
Mark.
Auch, sieht auch schön
das
aus.
Sieht schön aus vom ja. Design her. Da ist alles drin, was Sie brauchen. Alles drin. Mhm. Sagen Sie mal zum Beispiel, Ihr Mann will einen flotten Rhythmus spielen. Ja, zum Beispiel so einen Elvis Presley-Rhythmus. Mhm. Da drücken Sie einfach hier.
Ab und zu.
Beat 1 drücken Sie und dann geht's ab.
Das klingt ja richtig flott, richtig schön, modern, gell?
Oder toll. Zum Beispiel ein Shuffle-Rhythmus, der wird so klingen.
Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht.
850 Mark ist fast geschenkt, sag
ich. Ja, aber jetzt habe ich mal eine Frage noch. Mhm. Ist da auch Lambada drin?
Lambada? Moment, ich will nicht lügen, ich will nicht lügen. Da muss ich gerade mal nachgucken, weil ich habe das Prospekt jetzt seit gestern Abend hier. Moment, das müsste aber drin sein, Lambada. Warte mal, das ist ja nicht.
Nee, das war
aber der nicht. Ist drin, 850 Mark, da ist alles drin, pass auf. Das ist ja auch nicht. Nee. Warte mal, Beat 18. Das ist ja nett. Warte mal, da müsste es sein. Da ist er schon.
Da ist er, ja. La 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 la, la la la.
Schön,
ja, das ist wunderschön. Ach, das gefällt mir gut. Wissen Sie was? Packen Sie es gleich ein. Ich nehme es mit. Ja? Oh, ist das schön. Aber ich sage Ihnen was ganz ehrlich.
Was
ja? Wenn der Lambada nicht dabei gewesen wäre, hätte ich das Gerät nicht genommen.
Noch einmal lachen zum Abschied. Badesalz. Gerd Knebel, der hessische Mundartkomiker, ist gestern im Alter von 72 Jahren verstorben. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Kommen Sie gut durch die Nacht.